Hallo und herzlich willkommen zum Mycelium-Podcast, der Podcast, in dem wir alles über das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften erfahren, aber auch alles, was sonst noch so damit zusammenhängen könnte. Aber erstmal.
Hallo.
Hi, heute haben wir uns ja ein wunderbares Thema ausgesucht. Das ist schon immer mal wieder in Folgen hier ja an uns vorbeigelaufen. Und wenn man sich so ein bisschen in unserer gemeinschaftsbasierten Bubble beschäftigt, aufhält, kommt es auch immer wieder vor, und zwar Commons. Und da haben wir uns einen richtigen Experten heute eingeladen, und zwar Gunter Kramp. Hallo Gunter.
Hallo.
Ja, du bist einmal Experte für Commons, du machst aber auch noch viel mehr. Magst du vielleicht kurz, wer dich noch nicht kennt, ja, einmal sagen, was du so alles, wo es dich überall umtreibt?
Naja, ich habe schon inzwischen mehr als 20 Jahre Geschichte alternativer Bewegungen sozusagen miterlebt. Als ich zu Hause ausgezogen bin zum Studieren, bin ich erstmal auf den Wagenplatz gezogen, der besetzt war, habe mich da mit Stadtpolitik dann relativ viel rumgeschlagen, war im AStA aktiv, habe da auch verschiedene Sachen zu alternativen Wirtschaften, zu Wirtschaftsethik und sonst wie gemacht, habe Wohnprojekte und eine Food-Koop gegründet und letztlich dann 2012 die solidarische Landwirtschaft Marburg. Und inzwischen seit 2015 lebe ich als Kommunade in der Kommune Niederkaufung, einer großen Lebensgemeinschaft mit 60 Erwachsenen, 20 Kindern, wo wir eine komplett gemeinsame Ökonomie haben. Also wir haben nur gemeinsames Geld und ja, die meisten von uns arbeiten auch in den eigenen Betrieben. Also wir sind durchaus ein eigener Wirtschaftsraum in irgendeiner Weise, wenn auch natürlich mit gesellschaftlichen Dimensionen verglichen noch sehr klein.
Ja, spannend. Und bist du in dem Zug dann auch auf das Thema Commons gekommen oder wie kam da dein Weg dahin?
Na, ich beschäftige mich ja eben auch schon sehr lange mit alternativen Wirtschaftsmodellen, auch mit der Geschichte der Alternativbetriebe, der Genossenschaften und Ähnlichem. Schon während des Studiums habe ich das mit Freunden zusammen gemacht, auch mit der Frage, wie kann Dissidenz in kapitalistischen, demokratischen Systemen aussehen? Wie können wir das überwinden? Und Da hat irgendwann ein Freund, mit dem ich sehr viel solche Gedanken geteilt habe, gesagt, hier, es gibt da die Commons-Sommerschule, die diese Gehelfrich anbietet und da solltest du dich mal bewerben. Da war ich letztes Jahr, das war total cool, bewirb dich da mal. Und das habe ich dann gemacht und fand da dann nochmal einen ganz neuen Resonanzraum für Gedanken, die ich prinzipiell von der groben Ausrichtung auch vorher schon hatte. Bei dieser ersten Commons-Sommerschule, an der ich teilgenommen habe, habe ich dann zum Beispiel einen Workshop initiiert, Commons für alle Lebensbereiche. Wie kann man alle Lebensbereiche als Commons organisieren? Und hat letztlich meine geistige Entwicklung in Richtung, wie könnten Alternativen aussehen, stark vorangebracht.
Mhm. Timo, was war dein erster Berührungspunkt mit dem Thema?
Ja, also bei mir ist es ja so, die Zuhörerinnen wissen das, ich bin ja Wirtschaftssoziologe und kam ja wirklich echt aus der Theorie erstmal zur Praxis. Und da war es natürlich so, dass wenn man sich als Soziologe mit Ökonomie beschäftigt, dann geht es halt relativ schnell auch um Allmende und das Wirtschaften auf Basis von Gemeinschaften. Das haben wir in diesem Podcast ja auch schon mal ausgerollt. Und so war der Weg dann nicht kurz, eben auf eine moderne Betrachtung des Themas Gemeineigentum, gemeinschaftliches, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften zu kommen. Und da war die Verbindung zu Commons immer sehr kurz. Und es war so, dass unglaublich viele Aktive in unserem Umfeld sehr beeinflusst sind von den Arbeiten von Silke Helfrich. Und so eigentlich auch der Wunsch immer da war und bei mir persönlich auch immer so der Punkt, ja, machen wir jetzt Commons oder Commoning? Gehören wir dazu oder nicht? Ich war mir eine ganze Zeit lang auch einfach immer noch so ein bisschen unsicher. Genau, und dann hatte ich Gunther und ich, wir hatten dann auf dem letzten CSX-Netzwerktreffen in Kassel darüber gesprochen und Gunther hat gesagt, klar, also für ihn sei das relativ eindeutig so. Und dann habe ich gesagt, okay, dann müssen wir jetzt da wirklich diesen Podcast endlich mal machen, um das jetzt in Ruhe nochmal zu betrachten.
Vielleicht so, um alle auf einen Stand zu bringen, Also ich persönlich habe den Begriff auch schon öfter gehört, aber ja, habe da auch mal ein bisschen den Wikipedia-Eintrag zugelesen, aber bin jetzt da auch nicht tief im Thema drin. Was ist das eigentlich, Commons?
Ja, ich kann bezüglich sozusagen einer wissenschaftlichen Definition, die alle Aspekte dieses schillernden Begriffes umfasst, auch nur auf diesen Wikipedia-Artikel verweisen. Der ist ziemlich gut inzwischen. Das kann ich auch alles gar nicht so hier wiedergeben in Kürze. Aber sozusagen praktisch würde ich Commons so definieren, dass es um die gemeinsame Pflegnutzung von Ressourcen durch eine Gemeinschaft geht. Also es muss irgendwo was gemeinsam Verwaltetes, Genutztes geben und es muss irgendwie diese Gemeinschaft geben. Und wenn es eine Gemeinschaft gibt in irgendeiner Form, braucht es auch sozusagen eine Gemeinschaftsbildung. Es müssen Menschen sich darum kümmern, dass diese Gemeinschaft funktioniert, was der britische Historiker Peter Linebaugh mit dem Spruch "There's no commons without commoning" ausgedrückt hat. Menschen müssen einfach auch darauf achten, wie es anderen Menschen in dieser die gemeinsamen Struktur geht, welche Regeln da gelten und wie damit umgegangen wird, wenn es Menschen da nicht gut geht im Fall von Konflikten oder Ähnlichem. Das ist eben wesentlich, damit Commons funktionieren können.
Ist das jetzt schon, ich sag mal, als Beispiel, wenn man da zusammen eine Skatrunde betreibt, oder ist das dann wirklich sowas, wie du jetzt lebst in so einer Gemeinschaft?
Das wäre eine spannende Frage zu fragen, ob die Kommune der Kaufung ein Commons ist oder nicht vielleicht eher doch ein kollektives Privateigentum. Aber das lasse ich mal hier außen vor. Gehen wir mal auf das Beispiel mit der Skatrunde ein. Da treffen sich ja Menschen letztlich nur, um ihre Freizeit zu gestalten. Und es gibt in dem Sinne keine gemeinsamen Ressourcen. Also das Skatblatt wird es nicht sein. Aber wenn ich zum Beispiel einen Verein zum Skatspielen habe und der hat Vereins Räumlichkeiten, die er gemeinsam verwaltet, dann könnte das sehr wohl als Commons gedacht werden, weil da werden gemeinsame Ressourcen, die notwendig sind, in diesem Fall für den Bereich der Freizeitgestaltung, gemeinsam pfleggenutzt. Also die Menschen kümmern sich ja um sowas dann normalerweise auch und nutzen es nicht nur. Und die müssen auch in irgendeiner Weise eine Gemeinschaftsbildung dann da betreiben. Ob das dann so ist, wie ich das als Commoning sehen würde, oder ob das vielleicht eher einen hierarchischen Charakter bekommt oder was auch immer, das wird man sehen. Aber auch die historischen Commons waren ja durchaus kein Utopia sozusagen und keine heile Welt, sondern auch durchzogen von Hierarchien und Ähnlichem. Aber eben funktionierten auch da immer schon nach einer ganz anderen Logik, als sonst Wirtschaften im kapitalistischen Sinne funktioniert.
Was sind historische Commons?
Also in Deutschland ja ganz bekannt die Allmenden, die gemeinsamen Weiden und Felder, wo man auch schon ganz gut einen Unterschied zum gemeinschaftsbasierten Wirtschaften sehen kann. Das waren ja Gemeindebesitzländereien, die gemeinsam verwaltet wurden, die aber nicht unbedingt gemeinsam bewirtschaftet wurden. Also es ging nicht um Arbeitskollektive, die das bewirtschaftet haben, sondern auch nicht um gemeinschaftsgetragenes Wirtschaften, sondern letztlich hat nur die Gemeinde entschieden, wer wann welches Feld zu welchen Bedingungen bewirtschaftet und auch welche Beiträge zur Erhaltung, zum Beispiel von Zäunen, Wasserläufen, Entwässerungseinrichtungen, Ähnlichem eben zu erbringen waren, um diese Nutzung machen zu dürfen.
Ja, Allmenden gibt es ja nicht mehr, also hat es ja nicht funktioniert. Oder wie ist da dein Standpunkt drauf?
Naja, historisch betrachtet gibt es die Allmenden ja nicht mehr deswegen nicht mehr, weil sie irgendwie nicht funktioniert haben. Sie haben ja zum Teil über Jahrtausende existiert. Sie wurden letztlich geraubt. Sie wurden in den sogenannten Enclosures, zunächst in Großbritannien, einfach von Adligen privat angeeignet. Das ging einher eben mit der sogenannten ursprünglichen Akkumulation, wie das marxistische Theoretiker sagen würden. Die Adligen haben das Land, über das sie vorher nur als so eine Art Treuhänder verfügten, eingebunden in historische Regelwerke, quasi sich als Privateigentum angeeignet, haben das eventuell sogar bei den ersten Banken dann beliehen, haben es verpfändet, um auch erste kapitalistische Unternehmungen zu machen und haben im Extremfall sogar die ganzen Bewohnerinnen gewaltsam vertrieben, um zum Beispiel dann mit ersten kapitalistischen Unternehmungen in der Landwirtschaft große Schafherden da weiden zu lassen, um die internationalen Wollhandel zu versorgen und dergleichen, der mit der ersten Industrialisierungswelle mit den Webmaschinen dann Relevanz bekam. Also die Almenden wurden gestohlen und sind nicht an inneren Widersprüchen kaputt gegangen, so würde ich das mal sagen.
Ja, jetzt sprechen wir aber ja gerade über das Thema Commons und diese Almenden. Wird das wiederentdeckt, das Thema? Oder wurde das wiederentdeckt? Ist das wieder da?
Ja, dieses Thema hat ja ein ganz hohes Maß an öffentlicher Aufmerksamkeit bekommen durch die Verleihung des Nobelpreises für Wirtschaft an Elinor Ostrom. Nach der Finanzkrise, wo in gewisser Weise eine globale Suchbewegung einsetzte, weg vom Kapitalismus hin zu gesellschaftlichen Alternativen. Und Elinor Ostrom hat ja sehr fundiert weltweit Commons untersucht und hat sie erstmal gar nicht so sehr als Alternative zum Kapitalismus, sondern als das Dritte, was jenseits Markt und Staat einfach faktisch existiert, untersucht. Und dabei dann herausgearbeitet, welche Rahmenbedingungen die sogenannten Ostromschen Regeln sinnvollerweise gegeben sein sollten, damit Commons langlebig existieren können. Also damit es eben nicht dazu kommt, dass sie an inneren Problemen zugrunde gehen. Und auch die externe Thematik, dass die Almenden eben geraubt wurden, kommt eben auch vor in diesen Ostromschen Regeln, weil nämlich eine der Regeln auch ist, dass die Commons von außen anerkannt werden müssen. Und das war genau bei den historischen Commons das Problem. Die faktisch mit militärischer Gewalt versehenen Adligen haben eben einfach das Traditionsrecht gebrochen, dass den einfachen Leuten die Commons zur gemeinsamen Nutzung für immer zustanden und haben da einfach neues Recht mit Gewalt gesetzt, nämlich das Recht des Privateigentums. Nicht umsonst heißt privare im Lateinischen auch berauben.
Jetzt ist uns eben, du hast es schon selbst öfter verwendet, Commons, was ist da der Unterschied? Was ist das Muster in Commoning?
Letztlich, man kann sagen, dass Commons sind im Wesentlichen sozusagen die Einheit von Ressourcen und Menschen. So, das guckt so ein bisschen auf das, was da ist. Und Commoning guckt auf den Prozess, der notwendig ist, um das zu erhalten. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie Gemeinschaft und Gemeinschaftsbildung, würde ich sagen. Ich muss mich immer darum kümmern, auch die Care-Arbeit zu machen, damit so eine Gemeinschaft, damit so ein Commons erhalten bleibt. Und das Commoning beschreibt letztlich genau die gemeinschaftlichen Prozesse, die nötig sind auf der sozialen Ebene, um das Commons zu erhalten.
Ja, du hast es jetzt schon angesprochen, Gemeinschaftsbildung, Gemeinschaft. Wie steht nun Commons zum gemeinschaftsbasierten Wirtschaften oder beziehungsweise andersrum? Was war zuerst da? Ist immer gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften auch Commons oder andersrum? Wie passt das zusammen?
Also ich würde erstmal postulieren, dass beides eigentlich unglaublich alte Phänomene sind sozusagen. Also dass die Commons hat es wahrscheinlich in der Menschheitsgeschichte immer gegeben. Die stellen sozusagen eher sowas wie einen historischen Normalzustand dar. Dasselbe würde ich für das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften postulieren. Die gemeinsame Versorgung mit allem, was Menschen brauchen, ist letztlich eine Urkonstante der Menschen und der frühen Menschengruppen gewesen. Und dass es überhaupt andere Wirtschaftsweisen gegeben hat, die auf Privateigentum, auf Exklusion, auf Gewalt basieren. Das ist, denke ich, eher die neuere Entwicklung. Was nicht heißt, dass die historischen Varianten von gemeinschaftlichen Leben und Wirtschaften irgendwie perfekt herrschaftsfrei und toll gewesen wären. Das will ich damit gar nicht postulieren. Das war nicht das Paradies. Und es war ja auch materiell teilweise durchaus von schweren Bedingungen geprägt. Das Entscheidende ist, es sind eben einfach Phänomene, die uralt sind und die nicht irgendwie was Neues sind. Und wenn wir jetzt sagen, wir kreieren was Neues im Rahmen einer Transformation, heißt das eigentlich, wir finden zeitgemäße Formen unter den jetzigen Rahmenbedingungen, die aber Ähnlichkeiten aufweisen mit diesen historischen sozialen Mustern.
Ja, ich finde das richtig schön, wie Gunther das hier einführt. Das ist eine sehr schöne Orientierung. Und ich finde, es führt aber auch ein bisschen jetzt zu diesem Punkt, in dem wir uns als Bewegung einfach befinden. Also ich glaube, es gibt in diesen historischen Kontexten, bezogen jetzt zum Beispiel aufs gemeinschaftsbasierte oder gemeinschaftsgetragene Wirtschaften, sehr, sehr viele Analogien, Gemeinsamkeiten. Und was ich jetzt zum Beispiel in den Raum werfen würde, ist zum Beispiel, dass wenn das früher die Menschen das gewohnt waren, auf Basis von natürlichen Gemeinschaften zu wirtschaften, also auch dieser Allmende war ja im Grunde auch basiert ja auf natürlichen Gemeinschaften, auf geringer Mobilität, auch auf den Zwang zusammenzuarbeiten zu müssen in Teilen. Also es war ja auch nicht so frei. Glaube ich, vielleicht auch ein großer Unterschied zu Commons, wie wir es heute verstehen wollen, ist ja auch, dass da eine Freiwilligkeit her existiert. Und gleichzeitig ist aber heute unser, glaube ich, eine große Herausforderung, und da würde ich mich auch interessieren, was Gunther gleich dazu sagt, dass unsere Sozialisierung jetzt auf einmal eine ganz andere ist. Also wir sind in vielen Teilen eher individualistischer, sind auch entrückt von unseren natürlichen, gemeinschaftlich organisierten Räumen. Ich glaube, uns ist ein bisschen die Fähigkeiten abhanden gekommen, gemeinschaftsbasiert zu wirtschaften. Und entdecken das jetzt irgendwie aus einer kapitalistisch geprägten Persönlichkeitsstruktur wieder neu Richtung Gemeinschaft zu blicken. Ich glaube, das ist, glaube ich, gerade so die Herausforderung für gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften, wo wir gerade drinstecken, würde ich mal in den Raum werfen.
Was sagst du dazu, Gunther? Fühlt sich das für dich auch so an?
Naja, ich denke, es gibt natürlich immer so ein Ineinandergreifen von innerer und äußerer Veränderung. Natürlich müssen wir auch Denkstrukturen verändern, um die Realität verändern zu können, aber gleichzeitig verändert eine veränderte Realität auch die Denkstrukturen so. Und da müssen wir eben auch auf dieser Ebene sozusagen Commoning betreiben. Wir müssen einfach mit den Menschen, mit denen wir gemeinsam Dinge machen, sprechen darüber, was wir da machen, und müssen erklären, was wir machen. So zum Beispiel bei den solidarischen Landwirtschaften kann man nicht einfach sagen, so, wir machen jetzt eine Beitragsrunde und alle geben, was sie können, sondern man muss auch erklären, was das bedeutet, auch nochmal darauf aufmerksam machen, was der Kapitalismus ja in dem Nichtsprechen über Geld, was da auch gerne als Tabu angelegt ist, ausblendet, dass wir nicht gleich sind. Scheinbar sind wir ja vor dem Gesetz gleich. Das gehört ja zu dieser bürgerlichen Ideologie. Alle können doch eigentlich die gleichen Sachen machen, die gleichen Verträge abschließen und so weiter. Aber dass wir sozial extrem unterschiedliche Rahmenbedingungen haben, das wird gerne ausgeblendet. Und das müssen wir auch diskursiv in den Blick nehmen, wenn wir zum Beispiel sowas machen und uns sagen, okay, unter welchem Hintergrund bewegen wir uns hier einfach? Und das habe ich zum Beispiel bei der Solawi Marburg versucht, indem ich in der Eröffnung der Beitragsrunde eben gesagt habe, ich weiß, hier sind Menschen, die von Hartz IV leben, ich weiß, hier sind Menschen, die studieren, ich weiß, hier sind Menschen, die sind Landtagsabgeordnete, Rechtsanwälte und Ärzte. Und ihr könnt euch selber überlegen, welches Einfluss auf die materiellen Möglichkeiten das haben kann, und überlegt euch wirklich, wie ist sozusagen eure Möglichkeit in dem, was ihr für Beiträge bringt. Das hat insbesondere so Auswirkungen, dass es eben vielleicht weniger okay ist, dass Hartz-IV-Empfängerinnen die Hälfte des Richtwerts geben in so einer Beitragsrunde, als dass das okay, mehr okay ist, als dass irgendwie Menschen, die ein sehr hohes Gehalt haben, sagen, ach, ich gebe da mal 10% mehr. Der Kapitalismus würde aber sagen, ist ja toll, dass da jemand 10% mehr gibt, als dringend verlangt ist sozusagen, als der Preis ist. Das ist doch schon ganz generös. Und ich würde sagen, nein, das nimmt überhaupt nicht die persönlichen Verhältnisse in den Blick, die Möglichkeiten beizutragen zu so einer Gemeinschaft. Und genau diese Denkweise müssen wir eben wieder etablieren. Was kann ich eigentlich beitragen auf meiner Basis von Fähigkeiten, von finanzieller Situation, von Zeitressourcen und so?
Was meinst du oder was meint ihr beide, ist denn ein Weg, die Menschen da ja ein bisschen mit reinzuholen? Also du sagst es selbst jetzt mit Solawi, also ich höre das oft so als, ich sag mal so, die Einstiegsdroge ins gemeinschaftsbasierte Wirtschaft. Was meint ihr, kann man da machen, um einfach diesen Denkanstoß ins Rollen zu bringen?
Ja, also was ich denke ist, das ist jetzt nicht sehr überraschend, aber ich denke tatsächlich, dass wenn es draußen Menschen gibt, die gerne überlegen wollen, wie sie denn wirtschaften wollen und wie sie etwas Neues in die Welt bringen, dass sie halt ganz selbstverständlich diesen besagten dritten Weg eben einschlagen. Also sagen, auf Basis von Gemeinschaften zu wirtschaften. Und was dann halt beginnt, ist, dass deine Aufgabe als Mensch oder auch als Unternehmerpersönlichkeit, also das Mycelium redet ja auch immer von Unternehmern so, aber halt eben aus einer anderen Perspektive. Unsere Unternehmer sind halt Menschen, die Räume öffnen, in denen sich Menschen entwickeln können. Das ist dieses Bild, was wir ja immer aufmachen. Und dann beginnt halt diese Arbeit ganz anders. Es geht eben nicht darum zu sagen, ich baue jetzt eine kämpferische Organisation auf, die mit anderen im Wettbewerb steht. Weil das ist dann natürlich eine Form von Gewaltausübung. Einmal gegenüber sich selber, aber dann auch notwendigerweise nach außen. Ne? Und das übersieht halt regelmäßig Care-Arbeit. Und das ist, das passiert mir übrigens auch ständig. Ich würde nicht sagen, dass ich da jetzt irgendwie mich herausstöße. Ich übersehe auch Care-Arbeit. Ich glaube, es ist einfach wichtig, in Organisationen zu sein, wo das auffällt und wo das in bestimmten Momenten dann auch wieder versucht wird zu heilen oder Strukturen erstmal ganz anders aufzubauen, so dass zum Beispiel Care-Arbeit nicht übersehen wird. Weil in Gemeinschaften ist das die Grundlage, auf der man wirtschaftet, nämlich diese gelingende Beziehungen aufzubauen. Und so hat man, wenn man so beginnt, darauf zu sagen, ja, wie können denn Menschen darauf stoßen? Ja, wenn Menschen beginnen, Organisationen anders aufzubauen und diese Form von Unternehmer, Unternehmerinnentum auch in dem Sinne zu verstehen, als Räume zu schaffen, in denen Menschen eben ja, mit Selbstorganisation, auch mit einem strukturierten sozialen Miteinander und auch einer selbstbestimmten Form von Wirtschaften eben in Kontakt kommen können. Und das ist, glaube ich, was du beschrieben hast mit Einstiegsdroge und was Gunther so schön beschrieben hat mit seiner Ansprache an die Anwälte und Landtagsabgeordneten. Diese Organisation funktioniert halt nun mal so. Und das ist, wenn man dort dran teilnehmen hat, muss, gibt es da also eine gewisse Hürde. Und diese Hürde ist, will ich mich auch als Mitglied einer Solawi oder bei deinem Podcast-Label oder bei einem gemeinschaftsbasierten Coworking Space zumindest im Mindestmaß mit diesen Themen beschäftigen. Also ich glaube, auf Seite der Menschen, die da die Organisation machen, ist das natürlich viel weiterer Raum, die müssen sich viel mehr damit beschäftigen, aber die müssen sich vor allem damit beschäftigen, wie Gunther es beschrieben hat, wie sie ihre Mitglieder nach und nach, also ich würde es mal sagen, ausbilden oder Räume für Bildung schaffen. Ja. Und deswegen würde ich, glaube ich, auch noch einen weiteren Punkt reinmachen. Ich glaube, ist es diese Gemeinschaft der Commoner ist wiederum auch wichtig. Es ist ein sich gegenseitig befruchtender Prozess, was ganz viele Formen von Gemeinschaften und überlappenden Gemeinschaften braucht.
Das Entscheidende ist wirklich sozusagen, was verändern wir auch im Leben der Menschen und in deren Köpfen sozusagen. Wir können nicht beklagen, welche negativen Folgen Kapitalismus hat, internationale Ausbeutung, Extraktivismus, Umweltzerstörung, imperiale Lebensweise, wenn wir dann nicht auch drüber nachdenken, wie wir das anders machen können. Und das ist aber natürlich hierzulande nicht so einfach, denn alles, was wir tun, um unser Leben zu reproduzieren, ist eingebettet in kapitalistische Strukturen. Das ist durchaus noch in manchen anderen Ländern anders. Beispielsweise die Zapatistas, denen muss man nicht sagen, ihr müsst mal drüber nachdenken, wie ihr ohne Kapitalismus leben könnt. Das wissen die, das machen die täglich sozusagen. Und dementsprechend haben wir hier die Aufgabe, uns Gedanken zu machen, wie wir dieses ausbeuterische System als Dissidenten in irgendeiner Weise auch faktisch verlassen können. Natürlich geht es dabei nicht um eine hundertprozentige Veränderung, denn wir können eben nicht das richtige Leben im Falschen schaffen, aber wir können Keimformen schaffen, wir können Impulse für Veränderungen setzen, die uns auch ganz real Freiräume im Materiellen wie im Geistigen schaffen. Also ich lebe ja hier in dieser Kommune und obwohl ich mich vorher schon sehr lange mit alternativen Wirtschaften beschäftigt habe, hat es trotzdem auch nochmal mein Empfinden ganz stark verändert, hier getragen zu sein von der Gemeinschaft und sicher zu sein, dass es nicht auf mein aktuelles individuelles Einkommen ankommt, wie ich lebe. Und einen ähnlichen Effekt können eben auch Commons-Projekte, die nur einzelne Lebensbereiche umfassen oder gemeinschaftsgetragenes Wirtschaften haben. Wenn ich weiß, dass ich in meiner solidarischen Landwirtschaft auch dann noch gesunde Lebensmittel kriege, falls ich gerade kein Einkommen habe und auf Hartz IV angewiesen bin, ist es einfach ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich in einen Bioladen gehe und ständig vermittelt bekomme, hey, wenn du hier richtig zahlungskräftig bist, kriegst du hier richtig coole Bio-Lebensmittel, aber sonst guckst du halt in die Röhre so.
Ja, das finde ich einen wichtigen Punkt. Ja. Nun, was meinst du jetzt, Gunther, wie steht Commons und gemeinschaftsbasierten Wirtschaft und gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften zueinander im Verhältnis?
Na, ich würde sagen, es betrachtet einfach die Sache von unterschiedlichen Perspektiven und demnach sind sie einfach nicht deckungsgleich. Die Commons betrachten eher sozusagen das gemeinsame Reproduzieren von Ressourcen, von gemeinsam verwalteten, aber nicht im Eigentum befindlichen Ressourcen. Also auch dieses, das ist kein Privateigentum, gehört da ganz entscheidend dazu. Also selbst diejenigen, die es pflegt, nutzen, denen gehört das Commons nicht sozusagen im Idealfall. Und historisch war das natürlich auch so. Das ist eher so die Perspektive auf die Ressourcen, während das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften aus meiner Sicht eher die Frage stellt, wie sind eigentlich die Reproduktionsmechanismen organisiert. Also wie kommen wir zu den Ressourcen, die wir für irgendeine Produktion brauchen? Und da ist die Innovation, sage ich mal, oder die Wiederentdeckung des gemeinschaftsbasierten Wirtschaftens, wir könnten das doch so machen, dass alle beitragen mit dem, was sie können und alle dann bekommen, was sie brauchen sozusagen. Und das kann auch Teil von historischen Commons-Projekten gewesen sein und ist sicherlich auch in heutigen Commons-Projekten ein Leitgedanke oft. Aber es muss eben nicht, wie ich am Beispiel der Almenden schon genannt habe, da ging es mehr oder minder darum, wie ich sozusagen Rechte, Ressourcen zu nutzen, gemeinschaftlich verteile. Und was ich dann aus diesen Ressourcen mache, wie ich da wirtschafte, war dann eher wieder eine individuelle Angelegenheit oder eine Angelegenheit von Familien, die durchaus auch zu massiven sozialen Ungleichheiten geführt haben. Also es gab eben auch möglicherweise solche Situationen, wie dass alle die Alimenten auf gleiche Weise nutzen durften. Nur die einen waren zum Überleben darauf angewiesen und die anderen brauchten die eigentlich kaum, weil sie eh noch ganz viel Privatbesitz nebendran hatten sozusagen. Also solche sozialen Fragen sind in den historischen Commons durchaus auch immer noch existent gewesen. So.
Ich finde es sehr spannend, der Hinweis von Gunther nochmal auf das Privateigentum. Ich glaube auch, dass die Verbindung tatsächlich da ist, dass es, glaube ich, gerade was dieses Commoning angeht, glaube ich, unglaublich dazu, also dieses Konzept oder die Muster des Commonings, die sind fürs gemeinschaftsbasierte Wirtschaften in dem Sinne sehr einflussreich, weil sie sehr inspirierend sind. Und ich würde auch sagen, dass gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ist, glaube ich, in einer Welt, in der Commons eine große Rolle spielt, glaube ich, auch so wie so, teilweise sowas wie eine Vorstufe. Ne? Also so eine, oder wie Tobias das so schön beschrieben hat, so eine Einstiegsdroge. Und das kann natürlich schon noch sein, dass im Mycelium ist das ja teilweise auch häufig so, dass tatsächlich bestimmte Produktionsmittel auch im Privateigentum sind. Aber was natürlich passiert ist, dass alle Beteiligten lernen. Also die Mitglieder lernen, wie so eine gemeinsame Organisation stattfindet, wie Rücksichtnahme auf Care-Arbeit funktioniert, Selbstorganisation und auch der Mensch, dem das Eigentum gehört. So. Und ich glaube, da steckt für mich das große Potenzial gemeinschaftsbasierten Wirtschaftens drin, dass wir immer mehr Menschen dazu bringen, zu lernen. So. Und vielleicht ist es dann in einer zukünftigen Form oder in einer Weiterentwicklung dann auch so, dass zum Beispiel der Mensch, dem vielleicht der Hof gehört, auch beginnen kann, darüber nachzudenken, wie er das, was man gemeinsam geschaffen hat, eben auch für zukünftige Generationen sichert, ohne dass er das Gefühl hat, da etwas zu verlieren. Gerade in der Landwirtschaft ist es ja ein großes Thema. Wie funktioniert die Generationennachfolge? Und gerade da ist das Privateigentum beginnt es zum Problem zu werden. Also um das nochmal anzufangen, ich finde das richtig toll, wenn Dinge gemeinschaftsbasiert funktionieren. Und da finde ich es auch nicht so schlimm, wenn es am Anfang im Privateigentum ist, auch vielleicht einige Jahre. Und ich wünsche mir dann, dass ab einem gewissen Zeitpunkt alle hier quasi die Transformation oder wie man das, was man gemeinsam geschaffen hat, zu verstetigen, dann eben in andere Rechtsformen überführt, damit es halt eben nicht nur eine Eintagsfliege war. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich damit Gunther auch nochmal motiviert habe, dazu was zu sagen, was ich jetzt gerade gesagt habe.
Ja, ich denke, da gibt es sowohl aus dem Landwirtschaftsbereich wie auch aus dem Bereich der freien Software, die ja auch ein Commons ist, deutliche Lehrstücke sozusagen, dass nämlich auf die Dauer gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften und privates Eigentum an Produktionsmitteln, insbesondere zentrales privates Eigentum an den Produktionsmitteln, sich eigentlich ausschließen. Das kann man sehen bei solchen Projekten wie LibreOffice, die ja als Fork entstanden sind von OpenOffice, weil das Unternehmen, was OpenOffice daran zumindest die Markenrechte hatte, einfach mit diesem Privateigentum nicht im Sinne der Community umgegangen ist, worauf diese Community einfach ein neues Projekt gegründet hat. Und das ging nur, weil rechtlich gesehen die Lizenzen für freie Software eben vorschreiben, dass der Code, dass die Basis dieser Software ein Commons sein muss, sozusagen. Und wenn ich jetzt mit materiellen Ressourcen agiere, wenn es zum Beispiel um eine solidarische Landwirtschaft geht und so ein Hof ist Privateigentum und wird aber von einer Gemeinschaft mit allem im Rahmen des gemeinschaftsgetragenen Wirtschaften versorgt, was er braucht, um Lebensmittel zu produzieren, dann stellt sich natürlich spätestens bei der Generationenfolge ein massiver Bruch dar. Es wäre ja dann völlig absurd, wenn so eine Gemeinschaft jahrzehntelang so einen Hof mit ihren Beiträgen finanziert hat und dann möglicherweise Erben, die da gar keinen ideellen Bezug zu haben, dann sagen, so, jetzt cool, jetzt können wir das meistbietend verkaufen, was im Prinzip diese Gemeinschaft aufgebaut hat. Das heißt, irgendwo, an irgendeinem Punkt muss man sich dann Gedanken um dieses Thema Eigentum machen. Silke hat das in einem ihrer Bücher formuliert als, ich weiß es jetzt nur auf Englisch, relationalize property, Eigentum in Beziehung bringen, dass eben genau diese Sache, was potenziell solche Hoferben tun könnten, zu sagen, ich darf doch da autonom entscheiden, was jetzt mit diesem Hof passiert, das ist alles meins, dass genau diese Alleinherrschaft wegfällt, dass Eigentum irgendwie in eine Beziehungshaftigkeit gebracht wird, sodass sichergestellt wird, dass damit im Sinne einer Gemeinschaft, die dafür gesorgt hat, dass es überhaupt so entstanden ist, umgegangen wird.
Ja, und im besten Fall ist der Prozess dann auch fließend, ne? Also ich würde nämlich sagen, dass Ich glaube, die Art und Weise, wie diese Beziehungen der Teilnehmer zu den Landwirten oder den Eigentümern dann eben auch gelaufen ist, dass es auch keine konfliktträchtige Position sein muss. Also dass das einfach auch ein Prozess sein kann, wo eben alle Beteiligten gelernt haben. Und das ist wiederum, da sind wir wieder beim Commoning. Und da würde ich jetzt sagen, dass viele Instrumente des Commonings eben für diese gemeinschaftsbasierten Organisationen wichtig sein können, um halt gerade auch dann solche Prozesse vielleicht konfliktärmer organisieren zu können. Und ich glaube, ich auch dieses mit in Verantwortung gehen der Mitglieder einer so einer Organisation, ich glaube, das ist gerade auch für diese Landwirte in der Position halt eben auch sehr wichtig, dass sie sehen können, ich kann diese Verantwortung abgeben, und die Idee, wie wir uns diesen, liegt es gerade auch in der Verantwortung von mir als Landwirt, dass ich quasi dieses Privateigentum abgebe, damit der Betrieb weiter existieren kann. Und dass das eigentlich ja die Aufgabe war, quasi, die ich damals übernommen habe, als ich den Staffelstab übernommen habe, zu sagen, dass der Betrieb weiter existiert. Und so glaube ich, dass gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften da ein ganz interessanter Punkt ist, aber das passiert nicht einfach nur so. Und das braucht viele soziale Innovationen, wie du beschrieben hast, dass diese Prozesse stattfinden. Und da ist, glaube ich, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften, wenn es gut funktioniert und wenn alle Beteiligten sich auch als menschlich, wie du es beschrieben hast, weiterentwickeln, bietet vielleicht dann da auch diesen notwendigen geschützten Raum vor den Einflüssen des Marktes und solche Prozesse eben in Gang zu setzen.
Ja, ich finde, jetzt ist ein ganz guter Zeitpunkt auch, um auf die Fragen einzugehen, die wir aus der Podcast-Gemeinschaft bekommen haben. Ihr, liebe ZuhörerInnen, habt die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wenn ihr in dieser Podcast-Gemeinschaft mit drin seid. Unter anderem hat das auch der Tim gemacht und er fragt an euch beide, welche neuen Erkenntnisse gibt es, wie wir Menschen dazu bringen, mit Commons gut und nachhaltig umzugehen? Sozusagen nach den Tipps von Elinor Ostrom.
Ja, die Forschung von Elinor Ostrom hatte ich ja schon erwähnt. Letztlich hat sie ja einen institutionenökonomischen Ansatz verfolgt. Sie hat sich gefragt, wie müssen Institutionen von ihrer Governance her, von ihrer Regulierungsweise organisiert sein, damit sie gut funktionieren, und hat da eben die sogenannten Ostrom Rules entwickelt aus empirischen Forschungen. Und diese betrachten aber eben erstmal nur die Institutionen und deren Governance und sind trotzdem wertvoll und richtig, aber eben schon beginnend von dieser Common Summer Schule hat Silke Helfrich sich immer die Frage gestellt, da fehlt doch irgendwie noch was. Das ist doch nur eine Perspektive, die aber noch nicht vollständig erklären kann, wie Commons eigentlich funktionieren, weil genau dieses Commoning eigentlich außen vor bleibt. Und da sehe ich den ganz großen Wert der Forschung von Silke Helfrich, die ja jetzt leider durch ihren frühen Tod abrupt erstmal unterbrochen wurden, aber sicherlich von anderen auch weitergetragen werden, mit den Mustern des Commonings, mit der Mustersprache des Commonings, einen Weg zu finden, in einer kooperativen Forschung mit real in Commons aktiven Beschreibungen zu finden, die Menschen inspirieren können, wie sie mit ihren ganz realen Problemen in ihren Projekten umgehen können.
Willst du noch was dazu sagen, Timo? Oder?
Ich wollte anzeigen, das ist so gut, was soll ich dazu noch sagen? Ja. Also nächste Frage.
Ja, super. Also das war so eine gute Antwort. Ich denke, da hat Tim eine gute Antwort bekommen. Der liebe Simon hat noch gefragt, was sind die zentralen Resilienzfaktoren von Commons und gemeinschaftsgetragenen Wirtschaften, um die uns bevorstehende Herausforderungen, Belastungssituationen und Krisen bewältigen zu können?
Mir ist erstmal nicht so ganz klar, auf was er sozusagen zielt. Ich hätte zwei Interpretationsweisen der Frage und will mal mit einer ersten anfangen, nämlich auf die Frage, was hat eigentlich die Idee von Commons gesellschaftlich zu bieten für gesellschaftliche Resilienz? Weil ich glaube, was sozusagen die Inner Commons Resilienz angeht, haben wir schon relativ viel thematisiert. Aber gesellschaftlich gesehen ist natürlich das Wesentliche, dass die Commons eine Wirtschaftsweise ermöglichen oder auch das gemeinschaftsgetragene Wirtschaften mit den Commons zusammen, das ohne jeden Wachstumszwang auskommt. Es ist eben das, was die Ökonomen aus der Postwachstumsrichtung suchen, die Steady-State-Economy, die ermöglicht, ohne Wachstum die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen und im Gegensatz zum Kapitalismus nicht, sobald es zu einer Stagnation kommt, auch in einen Absturz, in eine Krise zu münden.
Und was wäre die andere Interpretation deiner Frage, der Frage von Simon?
Naja, die bezieht sich im Prinzip dann darauf, welche Resilienzfaktoren es innerhalb der Commons braucht, sozusagen, damit diese Commons die Herausforderungen bewältigen können. Und da, denke ich, ist man mit den Mustern des Commonings und den ostromschen Institutionenregeln schon ganz gut wesentlichen Rahmenbedingungen auf der Spur. Also wenn man diese als Anregungen nimmt, wenn man eigene Commons-Projekte gestaltet, dann hat man schon mal die wesentlichen Problempunkte identifiziert. Man muss allerdings natürlich aufpassen, das war auch was, woran sich an diesen Regeln von Elinor Ostrom gerieben wurde, von Silke unter anderem auch, dass natürlich die Frage ist, sind Regeln an dieser Stelle überhaupt adäquat? Und deswegen ist Silke ja zu dir der Mustersprache gekommen, die eine andere Herangehensweise überhaupt an die Frage ist, wie sollen wir irgendetwas tun? Nämlich nicht, indem sie versucht, Rezepte vorzugeben, sondern indem sie Muster nahelegt, die zwar grundlegende Gemeinsamkeiten über ganz, ganz viele Projekte haben, auch empirisch feststellbar haben, aber die in jedem Projekt doch wieder neu detailliert und gelebt werden müssen und sozusagen eher im Sinne eines Methodenbaukastens Anregungen geben. Aber jedes Projekt muss das für sich neu finden. Und da ist auch insbesondere der Austausch zwischen den Projekten sehr wichtig, aus dem dann ja auch diese Muster überhaupt erst generiert wurden. Es waren ja keine Forschungshypothesen, die man aufgestellt hat und dann in der Realität verifiziert hat, sondern es ist ja im Prinzip synthetisch mit den Aktivistinnen entstanden.
Ja, die liebe Sonja hat noch eine Frage gestellt. Sie sagt jetzt hier am Anfang, genau in Ostroms Betrachtung von Dörfern scheint ja die gemeinsame Nutzung ziemlich stark davon abhängig zu sein, dass die Menschen in lange gewachsenen, tiefgreifenden und geschlossenen Gemeinschaften eingeflochten sind. Richtig? Fragezeichen. Könnte gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften demgegenüber so gesehen werden, dass hier eine Kommunikationskultur gelernt wird, die das gemeinsame Nutzen von Ressourcen für eine Zusammenarbeit verschiedenster Menschen offen und zugänglich hält? Das hatten wir ja eben schon so ein bisschen angedeutet, oder?
Na, ich würde da nochmal auch darauf verweisen, welchen Forschungsansatz Elinor Ostrom da überhaupt verfolgt hat. Sie hat ja im Prinzip sich gefragt, was braucht es, um langlebige Commons zu gestalten? Das heißt, sie hat empirisch erstmal überhaupt einfach nur Commons untersucht, die schon lange existieren. Das war sozusagen ihr Forschungsblick. Und deswegen ist natürlich klar, dass in ihren Forschung jetzt sozusagen emergente Praktiken, neue Projekte gar nicht so eine Rolle spielen, wie die Silke aber extrem immer auch untersucht hat, wo sie gesagt hat, ich will genau dahin gucken, wo was Neues passiert sozusagen. Es ist einfach ein ganz anderer Ansatz und ein viel statischerer Ansatz, als Silke Helfrich den hatte. Und deswegen entsteht dieser Eindruck berechtigtermaßen, aber nicht, weil die Realität so ist, sondern weil der Blickwinkel der Forschung einfach so war, durchaus begründet. Aber es ist eben eine Modellbildung, die nicht die Realität ist.
Das war jetzt der erste Teil von Sonjas Frage und sie interessiert brennend, wo sich gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften da bewegt. Eben auch in Abgrenzung zur scheinbar kulturellen Neutralität und sozialen Anonymität im kapitalistischen Wirtschaften.
Naja, da, aus meiner Sicht ist die soziale Innovation beim gemeinschaftsbasierten Wirtschaften eben der Punkt, dass sie sich sozusagen bewusst an Menschen richtet, die eine gesellschaftliche Alternative suchen und diese eben auch praktisch umsetzbar macht. Ich erlebe dabei Menschen zum Beispiel, die an der SolarWi teilnehmen, eine enorme Dankbarkeit dafür, dass ihnen reale Erfahrungen ermöglicht werden, die sozusagen die Kritik, die sie eventuell schon jahrzehntelang an dem kapitalistischen Wirtschaften haben, auch ermöglichen, in praktisches Handeln umzusetzen und ihnen ermöglichen, überhaupt Erfahrungen mit etwas anderem zu machen. Und das ist natürlich genau der Punkt. Damit entsteht eine andere Kultur sozusagen, eine Kultur jenseits von der Hypothese von der individuellen Nutzenmaximierung. Da können sich Menschen ganz real anders erleben und eben natürlich in gewisser Weise auch die soziale Anonymität im kapitalistischen Wirtschaften in dieser Gemeinschaft dann überwinden. Und ich denke, das ist bei vielen Projekten auch ein wesentlicher Punkt, dass es eben nicht mehr nur um Produktion geht, sondern um Reproduktion und dass dieser ganze Gedanke von Sorgen füreinander mit da drin ist und es nicht nur darum geht, zum Beispiel Gemüse zu produzieren oder Lebensmittel allgemeiner, sondern es darum geht, eine neue soziale Realität zu produzieren.
Ja, da würde ich gerne auch nochmal dran anknüpfen. Und zwar mit einer bisschen anderen Perspektive, nämlich mit dieser kulturellen Neutralität. Ich glaube, wir können unglaublich viel lernen. Gunther hat das eben beschrieben, mit Bewegungen in anderen Regionen dieser Welt, auch mit indigenen Art und Weisen zu wirtschaften. Ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig, dass unser Referenzpunkt nicht immer das kapitalistische System ist, die Marktwirtschaft oder das Wirtschaften auf Märkten vor allem, sondern eben auch Tausch- und Schenkökonomien, die seit Jahrtausenden funktionieren, die wir aber deren Praktiken wir einfach viel zu wenig untersuchen. Und wenn man da hinguckt, dann ist es in der Regel immer so, dass die auf Basis von gelingenden Beziehungen wirtschaften. Und das ist etwas, was der Markt halt eben kulturell ständig untergräbt. Also das Bauen oder das Erschaffen von Beziehungen oder das Wirtschaften auf Basis von Beziehungen. Und gleichzeitig ist es aber etwas, was auch in unseren Breiten früher existiert hat. Und ich glaube, steckt das auch in so drin und beschreibt diesen Wunsch, das wieder zu entdecken, wie Gunther es beschrieben hat. Und gemeinschaftsbasierte Unternehmen können da halt eben so ein Weg sein, das wieder zu entdecken. Also ich bin immer mehr dabei, gemeinschaftsbasierte Unternehmen immer mehr so als Ausbildungszentren zu betrachten für die Welt von morgen, für eine neue Form von Ökonomie. Und ich glaube, das ist eigentlich tatsächlich auch der Punkt, weil die Menschen, die dort Mitglied sind, die Erfahrungen, die sie dort machen, die haben eben diese Möglichkeit, diese Erfahrungen ja dann auch wiederum in ihre Umgebungen zu tragen und dort Veränderungen anzustoßen. Es geht nicht nur um das eigene Unternehmen, sondern darum, dass auch die Mitglieder Erfahrungen haben, die sie wiederum vielleicht auch in ihr kapitalistisches Unternehmen an ihren Arbeitsplatz tragen. Und ich habe da eine ganz konkrete Erfahrung, die ich hier ganz kurz teilen möchte. Und zwar in einem Ort, in so einem Gemeinschaftsort, den wir begleiten, der gemeinschaftsbasiert entstehen soll, da kam Maker rein. Das war so ein Coworking Space. Und wir haben dann Sachen gebaut und die haben dort gelernt, wie sie sich gemeinschaftsbasiert organisieren, wie sie auf ihre Bedürfnisse achten, wie sie Dinge in Bewegung setzen. Und dann hatte der eine Mensch, der das dort ins Leben gerufen hat, diese Maker-Community, gemeint, Moment mal, mit diesen Methoden kann ich doch auch in meinem Unternehmen einen Beteiligungsprozess starten. Und dann hat er, also nicht in dem Unternehmen, wo er angestellt ist, und dann hat er dort einen Beteiligungsprozess gestartet für eine Nachhaltigkeitsstrategie und 25 Mitarbeiter haben sich beteiligt. Und das sind auch solche Entwicklungen, die wir wertschätzen müssen und die toll sind, wo man sieht, dass diese kleinen Bewegungen nicht nur Dass sie durchaus auch transformatorisches Potenzial haben und nicht nur in diesen kleinen Inseln wirken, sondern auch darüber hinausgehen. Genau. Und ich glaube, mein großer Wunsch ist, dass wir es in Zukunft schaffen, diese Anstöße, die diese gemeinschaftsbasierten Organisationen auslösen, dass wir das beginnen zu betrachten und auch nachzuvollziehen, was ist denn eigentlich in der Region passiert, seit der eine Gemeinschaft, dass seitdem es da eine Landwirtschaft gibt oder eine andere gemeinschaftsbasierte Organisation. In dem Fall was ist es ein Coworking Space. Genau. Ein Aufruf an einen Wissenschaftler. Schaut euch nicht nur die Solawi an, sondern auch, was drum passiert ist, seit es die dort gibt. Ja, genau.
Ja, danke euch beiden für die Beantwortung der Fragen. Und ja, danke für eure Fragen. Und danke, dass ihr Teil der Podcast-Gemeinschaft seid, denn nur durch euch wird das Ganze hier überhaupt möglich. Ja, und Gunther, ganz speziell an dich nochmal vielen Dank für deine Zeit, dass du dir hier Zeit genommen hast und ja, doch sehr interessant hier über Commons gesprochen hast und was alles damit zusammenhängt. Und natürlich auch danke an dich, Timo. Und bei allen unseren Hörerinnen bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.
Danke dir, Tobi.
Danke ebenfalls.